Es gibt ein neues Podcast-Interview und ich habe hier wieder jemand Tolles vor mir sitzen, und zwar die liebste Mel. Mel habe ich 2024 kennengelernt. Sie war Teil unserer Model-Ausbildung, hat seitdem gerockt, hat sehr viel erlebt, viel Erfahrung gesammelt, ist ja jetzt auch schon fast 2 Jahre her. Das heißt, auch hier, wir werden mehr über ihre Karriere sprechen, was ist so in den letzten Jahren passiert, wie ist ihr Eindruck. Wir werden über das Thema High-Fashion-Modeling sprechen, Maße halten, was gerade gefragt ist und so weiter und so fort. Aber magst du dich einmal vorstellen, wer bist du? Wo wohnst du? Was machst du? Und wann hast du angefangen zu modeln?
Hi, ich freue mich riesig, hier im Podcast sein zu dürfen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, bin ich ehrlich. Ich habe noch
Das
nie
ist
sowas
okay.
gemacht. Deshalb, genau. Ja, hi, ich bin Melanie oder Melli, Mel, wie auch immer. Ich bin 27 Jahre alt, war genau 2024 bei Miriam im Model Coaching, habe dort super viele tolle Mädels kennengelernt, die mir den Start ins Modeln echt einfach gemacht haben, weil ich dadurch halt eben meine Mädels hatte, wo ich wusste, wir starten gerade alle am selben Punkt und haben alle unsere Wege, die wir gehen wollen. Aber wir haben alle ein großes Ziel, nämlich das Modeln unseren Vollzeitjob nennen zu dürfen. Und seit dem Coaching hat sich bei mir einiges verändert. Also ich habe vorher noch Vollzeit als Erzieherin gearbeitet und habe das da so versucht mit einzubauen, habe dann aber gemerkt, dass das irgendwie nicht so vereinbar ist miteinander und habe dann daraufhin auch zu Oktober 2025, also letztes Jahr, meinen Vollzeitjob tatsächlich gekündigt und bin jetzt gerade Vollzeit als Model unterwegs.
Crazy. Einmal kurz da einhaken, weil das für viele so die größte Herausforderung ist. Und Alina hat sie auch kennengelernt. Alina kommt auch aus einem Erzieherhintergrund und hat sich dann entschieden, okay, nein, es ist halt das Vollzeitmodeln und das Erzieherdasein erfüllt mich nicht mehr. War das für dich ein schwieriger Schritt oder war es für dich einfach so, okay, ich weiß, das ist es nicht, das Modeln schon, deswegen mache ich es jetzt einfach mal.
Es war auf jeden Fall ein schwieriger Schritt, weil ich komme auch aus so einer Richtung, wo ich jetzt nicht gerade so unfassbar viele Rücklagen habe und auch eher immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit, okay, ich brauche eigentlich diese finanzielle Sicherheit und dieses Safety, dass ich weiß, okay, da kommt monatlich was rein, was mir meinen Unterhalt bezahlt und war dann aber auch relativ schnell so. Das ist relativ schnell. Ich habe es halt ein Jahr lang wirklich probiert, das Modeln und das Erziehersein miteinander zu verknüpfen und habe aber immer mein Team auch hängen lassen müssen. Und das hat sich so scheiße für mich angefühlt. Und ich dachte mir so, Bonnie, ich habe da gar keinen Bock drauf, immer diesen Stress zu haben. Finde ich jetzt eine Aushilfe? Finde ich keine Aushilfe? Und dann habe ich mich da tatsächlich in so einer Alleinaktion, ohne dass ich irgendwen damit einbezogen habe, einfach entschieden und habe gesagt, nee, ich mache das jetzt. Wirklich, ich habe niemanden mit einbezogen. Ich habe es komplett mit mir alleine ausgemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe. Aber diesmal war ich so, komm, ey, das fühlt sich einfach richtig an, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich das machen soll. Aber es wird schon klappen, weil meine Mama hat immer gesagt, der richtige Weg, der wird immer funktionieren, auch wenn du jetzt noch keine Ahnung hast, wie es geht. Aber wenn es richtig ist, wird es klappen.
Und ich finde ehrlicherweise solche Entscheidungen so wichtig, mit sich selbst zu vereinbaren, weil natürlich man hat ein Umfeld, man hat vielleicht einen Partner oder man hat Freunde und Familie, die auch eine Meinung haben. Und ich will gar nicht sagen, dass die Meinung immer schlecht ist oder falsch ist, aber am Ende, es ist ja auch dein Leben. Du musst ja für dich entscheiden, was macht dich glücklich, was möchtest du für dein Leben. Und dann können Stimmen von außen einen eher verwirren oder ja, können dazu führen, dass man am Ende eine Entscheidung trifft, die gar nicht die eigene ist. Und sowas würde ich deshalb auch immer für mich selbst entscheiden.
Ja, voll, voll. Man ist halt irgendwie trotzdem, es ist ja bei allen anderen Entscheidungen, wird ja immer von außen so reingeredet. Vor allem, wenn man jetzt halt noch Anfang 20 ist vielleicht, wo du gerade aus der Schule rauskommst und dann alle sagen, du musst jetzt eine Ausbildung machen oder du musst jetzt ein Studium machen. Das war halt bei mir ja schon vorbei. Also ich habe ja meine Ausbildung als Erzieherin schon beendet. Das heißt, ich hatte ja schon diesen safen Job, wo alle sagen, ja, und wenn das mit dem Model nichts wirst, dann kannst du ja immer wieder zurückgehen. Wo ich mir selber auch so denke, natürlich kann ich da immerhin wieder zurückgehen, aber das ist halt nicht so mein Plan. Also ich will da eigentlich gar nicht mehr zurückgehen, auch wenn ich den Job geliebt habe. Ich habe die Kids geliebt, meine Kollegen großartig, wirklich. Aber das ist nicht das, was mich langfristig glücklich machen wird.
Ja, verstehe ich so gut. Und am Ende des Tages, was man auch bedenken muss, es gibt so viele Jobs da draußen, die sich halt auch, wenn man noch etwas nebenbei machen möchte, mit der Arbeit als Model vereinbaren lassen. Und nicht jeder ist ja auch so Team Vollzeit, Vollzeitmodel. Also ich muss sagen, mein Streben ist es einfach immer, von der Arbeit als Model leben zu können. Aber ich bin ja zum Beispiel auch nicht Team. Ich model nur in Anführungszeichen, weil Leute, das ist ein Vollzeitjob. Ich will das gar nicht runterreden. Man ist damit auch gut beschäftigt. Aber ich bin einfach so hyperaktiv gefühlt und so motiviert. Ich will einfach tausend Sachen gleichzeitig machen. Und das kann man ja auch tun. Und dann gibt es Sachen, die lassen sich gut vereinbaren und Sachen, die lassen sich ja nicht so gut vereinbaren. Und deswegen, ich denke mir so, vor allem in Deutschland, du wirst ja immer aufgefangen. Also worst, worst case, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, aber worst case hilft der Staat aus. So, du bist in
Ja.
Deutschland ja dann nicht obdachlos auf einmal und kannst nichts mehr machen. Es gibt ja tausend Wege und Mittel.
Ja, voll. Tatsächlich muss man da auch ein bisschen gucken, wie man es macht. Ich habe es leider ein bisschen blöd angestellt, weil ich habe keinen Aufhebungsvertrag mit meiner Arbeit gemacht, sondern ich habe gekündigt. Kleiner Tipp an alle Leute da draußen: Lasst euch entweder kündigen oder vereinbart einen Aufhebungsvertrag mit eurer Firma oder wo auch immer ihr seid. Denn ansonsten übernimmt der Staat tatsächlich gar nichts, weil du hast dich selbstständig und eigenständig in die Arbeitslosigkeit begeben. Und darauf basierend übernimmt der Staat erstmal 3 Monate gar nichts. Und erst danach hast du Anspruch auf Arbeitslosengeld, aber auch nur, wenn du dich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellst, was ich ja jetzt hier als Model gerade nicht tue. Denn wenn ich als Erzieherin weiterarbeiten würde, hätte ich nicht mehr die Flexibilität, die ich brauche, um das Model zu machen. Dementsprechend habe ich tatsächlich gar keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 und
Ja.
müsste dann mich an die Bürgergeldsache wenden. Und das ist so maximal kompliziert, da bin ich ehrlich. Ich bin froh, wenn ich am Ende sagen kann, ich habe es ohne den Staat geschafft.
Ja,
Und
verstehe ich.
alles alleine, weil ich glaube, den Stress will ich mir nicht antun. Ich sehe gerade eine andere Freundin, die das macht. Und das ist wirklich richtiger Hustle. Also der Staat macht es einem nicht leicht, sich selbstständig zu machen.
Ja, wobei es gibt. Das hat damals irgendein Freund von meinem Mann gemacht. Es gibt eine Starthilfe für Selbstständige. Ich frage mich nicht, wie man die bekommt. Ich frage mich
Habe
nicht,
ich
was
auch
man da.
geguckt.
Und?
Ich habe es auch probiert. Geht nicht, weil ich selber gekündigt habe. Ich wurde ja nicht gekündigt von meinem Arbeitgeber, sondern ich habe selber gekündigt. Und deshalb kriege ich leider eben nicht diesen Vorschuss von diesen 20.000 Euro, die man da kriegt. Das ist der Gründerzuschuss, weil ich eben selber gekündigt habe. Und das war mein großer, großer Fehler. Deshalb, Leute, macht diesen Fehler nicht und kündigt nicht selber. Wirklich großer Disclaimer.
Okay, gut, da hast du ein paar mehr Insider als ich, aber dann wissen die, die jetzt zuhören, Bescheid. Ich meine, manchmal ist ja auch ein smoother Übergang, aber vor allem, wenn man einfach sagt, so, ich möchte noch ein bisschen Sicherheit außerhalb von Modeljobs, dann macht das natürlich absolut Sinn. Okay, du hast es aber trotzdem gemacht, gerockt, so jetzt bist du in dem Boot drin, das wird schon funktionieren, das wird schon alles
Total.
klappen, auch beruflich wird das alles klappen. Es war kein einfacher Schritt, ist, glaube ich, auch nochmal gut für alle zu hören, weil viele denken sich, stehe ich damit alleine da? Nein, steht man nicht. Bei dir ist es ja so, du bist eher in einer Nische drin, in der, ich sage jetzt einfach mal so salopp, Größe und Maße eine Rolle spielen können. Vielleicht kannst du einmal kurz abholen, nicht unbedingt in die Tiefe gehen, was sind jetzt deine Nischen, was ist die Nische, aber wie macht sich das so in deinem Alltag bemerkbar und vielleicht auch warum?
Also ich bin so im Schnitt eher von meinem Look so im Fashion, High Fashion Editorial Bereich anzusiedeln, glaube ich. Zumindest von dem, was ich von dir gehört habe und vom Rest von meinen Agenturen. Und da ist es halt auf jeden Fall so der Klassiker, den man halt kennt, ne? So diese 90, 60, 90 Maße, über 1,80 groß sein, was ich tatsächlich auch bin. Aber dadurch, dass ich eben nicht diese 90er Hüfte habe, ist meine Größe da dann auch wieder irgendwie ein Problem, weil ich dann auch wieder ein bisschen zu groß bin. Und das ist echt ein bisschen verwirrend und kompliziert, weil ich dadurch einfach oft dann, wenn ich zum Fitting eingeladen werde, halt in die Klamotte nicht reinpasse, vom Look voll gut passen würde, aber dann halt einfach eben in die Klamotte nicht reinpasse wegen meiner Hüfte oder das Kleid oder die Hose sind zu kurz, weil ich halt zu groß bin. Und das ist da dann schon noch echt immer ein bisschen schwierig. Und ich habe auch schon super viele E-Castings für Kampagnen, Werbedrehs oder sonst irgendwas gemacht und habe da tatsächlich bisher ausschließlich Absagen bekommen und keine einzige Zusage, war teilweise in Recalls drin, aber habe dann den Job halt doch nicht bekommen, wo man ja dann immer diese tolle E-Mail bekommt von es lag nicht an dir, wo ich mir auch so denke, ja, woran lag es denn sonst, wenn es nicht an dir lag? Obviously lag es in einem gewissen Punkt schon an mir. So, aber es liegt natürlich nicht an meiner Persönlichkeit, sondern dann halt nur an dem, was der Kunde in dem Projekt gesehen hat und was der Kunde in einem anderen Model mit dem Projekt gesehen hat. Und das hat halt nicht gepasst.
Ja.
Ist trotzdem teilweise sehr frustrierend, aber schlussendlich muss man weiter kämpfen, auch wenn ich teilweise trotzdem schon ein bisschen sauer bin.
Ja, aber das ist ja auch normal. Erstmal muss man sagen, E-Castings sind eh, also E-Castings sind die Königsdisziplin. Sich da durchzusetzen, weil ja so viele in E-Casting einreichen. Ich brauchte da damals Schauspieltraining für, weil ich es sonst nicht hinbekommen habe. Und dann ist aber das Feedback gut. Also ich muss sagen, meine E-Casting-Quote jetzt schon sehr gut und auch das Feedback, was kommt. Aber über Jahre war es eine Katastrophe. Ich habe keinen einzigen Job über E-Castings bekommen. Heißt, klar, man kann immer etwas noch verändern. Aber manchmal ist es halt auch wirklich so, der Kunde hat schon ein Team und castet für eine gewisse Rolle. Und dann kann man auch da zu klein oder zu groß sein, weil ihr müsst euch auch vorstellen, wenn zum Beispiel das Main Model wurde schon gecastet, ist 1,80 m. Sagen wir 1,85 m. Und dann bin ich 1,64 m. Und wie soll zum Beispiel ein Paar spielen? Also wie sieht das denn aus? Das sieht halt nicht aus. Und dann kann es sein, dass trotzdem mein E-Casting super war, ich vom Typ her toll passe, aber der Kunde sich denkt, naja, in der Kombi passt es dann halt eben doch nicht. Das sind immer so Sachen, da kannst du
Ja.
auch nichts dran ändern. Also was sollst du machen? Du kannst nicht schrumpfen, ich kann nicht wachsen. Das ist
Nee,
trotzdem
es ist halt so, wie
gelutscht.
es ist, wa? Also da kann man dann wirklich nichts dran ändern. Man ärgert sich dann zwar trotzdem immer so ein bisschen, aber to be honest, ich habe so oft schon E-Castings gemacht, kriege dann so eine Antwort, ja, du bist übrigens nicht genommen. Und ich bin so, warte, was? Ich vergesse schon wieder, wie viele E-Castings ich mache. Also man macht teilweise, also ich meine, im Januar, Februar ist immer sehr wenig los bei mir. Das kommt dann immer erst so danach alles wieder. Aber teilweise mache ich halt so 5 bis 8 E-Castings im Monat und vergesse dann halt auch einfach, wenn ich überhaupt alles in E-Casting gemacht habe.
Ja.
So, ich vergesse das dann auch einfach und bin dann so, ach so, ah ja, stimmt, den hatten wir ja eigentlich auch noch.
Ja, also echt witzig und krass zugleich. Wenn du sagst, so, ich sag mal, oder nee, ich muss mal kurz woanders ansetzen für alle, die es nicht nachvollziehen können. High Fashion oder auch grundsätzlich die Fashion-Branche an sich ist so die angefragteste Branche, die es gibt. Fast jedes Model, mit dem ich spreche, auch für dich als Info, will in diese Branche. Ich frage mich immer, warum, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ich würde nicht in der High-Fashion-Branche arbeiten wollen, so hart das jetzt auch klingt, aber da finde ich andere Sachen attraktiver. So, aber grundsätzlich jeder will in die High-Fashion-Branche für die krassen Shows laufen, für die Designer laufen und so weiter und so fort. Der Weg zum erfolgreichen High-Fashion-Model ist immer länger als der Weg zum erfolgreichen Commercial-Model. It is so, weil es kommt auf andere Faktoren an, das Image zählt, dann musst du viele Shows machen, Magazin strecken, du wirst dafür nicht großartig bezahlt, manchmal gar nicht. Es ist ein längerer Weg, wenn du es geschafft hast, ist es trotzdem sehr, sehr lukrativ. Also auch da kriegt man echt coole Jobs. Trotzdem ist diese Branche auch die allerstrengste. Mel hat gerade gesagt, sie hört sehr oft, dass sie zu groß ist, weil die Größe, die sie dort haben wollen, ist zwischen 1,75 m. Gerade aktuell aber Tendenz auch lieber ein bisschen größer, aber max
Ja.
1,82 m. Und alles, was da drüber ist oder was da drunter ist, wollen die Kunden dort nicht. Und dann gibt es nicht nur die Größe, sondern es gibt auch noch die Maße, die eine Rolle spielen. Paris, Mailand, aktuell Hüftumfang von 86 cm. Das musst du dir mal geben.
Gestört.
Wie
Ich finde
soll
es so
man auf
krass.
86 cm an der Hüfte kommen, bitte?
Vor allem, ich meine, bei einer Größe von dir ist das ja mit dem Knochengerüst nochmal was ganz anderes. Aber pack mal 20 cm oben drauf. Wie soll denn dein Knochengerüst das halten?
Ja, aber guck mal, selbst bei mir, ich bin gerade bei einer Hüfte von 87 cm und ich bin 1,64 m. Und ich bin schon sehr, sehr schmal. Wenn ich Jobs habe, viele der Klamotten, die sind mir auch zu groß. Eine 36 ist mir zu groß. Ich bin eine 32 und ich bin aber
Ja.
klein und ich bin so schmal gebaut. Stell dir mal mich vor, dann nochmal mit über 10 cm mehr. Das ist auch nicht mehr verhältnismäßig. Es
Ist
ist
auch
echt.
gar nicht. Also ich bin, finde es auch immer wieder total hanebüchen und bin jedes Mal auch so schockiert, was man dann auch bei den Castings so für Mädels rumlaufen sieht. Also ich bin sehr schlank. Ich bin von Natur aus sehr schlank und das liegt einfach bei mir in der Familie. Das sind meine Gene. Und überall, ich bin immer die Dünnste, aber ich mache mir da halt nichts draus, weil, mein Gott, ich bin halt so, ich bin so geboren worden, ich kann da jetzt nichts dran ändern. Ich bin trotzdem meistens diejenige, die am meisten isst. Und wenn ich dann aber bei den Castings bin, da komme ich mir auf einmal schon fast dick vor und ich weiß es aber trotzdem rational, dass ich es nicht bin. Aber wenn ich dann daneben Models laufe, wo so teilweise das Knie das dickste vom Bein ist, da denke ich mir auch nur so, ach du Scheiße.
Es ist so krass, das im Verhältnis zu sehen. Ich glaube, viele unterschätzen das auch und viele unterschätzen auch, wie streng diese Branche tatsächlich ist. Und wenn du das Ganze auf einem wirklichen High-High-Fashion-Level lukrativ rocken willst musst du nach Paris und musst du es nach Mailand schaffen. Und da sind die Kunden, die suchen teilweise nach Aliens, nach Menschen, die so gar nicht existieren, die Maße haben, die du so gut wie gar nicht erreichen kannst. Und ich bin so dagegen. Also ich könnte nicht mehr dagegen sein, weil ich sage, wenn du das von Natur aus bist, super. Ich finde, Diversity muss alles abdecken. Also natürlich auch diese Art von Körperform. Aber
100
sind wir mal
Prozent.
ehrlich, von 100 Models hat vielleicht eine oder zwei von Natur aus diesen Körperbau. Und alle anderen 98 hungern sich dort auf eine unfassbar ungesunde Art und Weise hin. Und das kann ich nicht supporten. Das finde ich unmöglich.
Nee, ich auch gar nicht. Und ich meine, klar, die fangen jetzt zwar an, irgendwie zu sagen, ja, wenn die Models kommen, müssen die vorher zu irgendeinem Arzt fahren. But to be honest, die Mädels, die ich bei den Castings kennengelernt habe, die haben auch gesagt, die gehen zu dem Arzt hin, dann fragen die, bist du gesund? Die sagen so, ja, alles gut. Und dann kriegen die den Schein und können laufen.
Ja.
Dann denke ich mir alle so, sorry Girl, aber du bist nicht gesund.
Nee.
Also ja,
Ja.
natürlich, es gibt halt diese 2%, die halt gesund so dünn sind. Ich meine, das kann ich ja, wie gesagt, selber nachvollziehen. Aber trotzdem, bei vielen ist es halt echt schwierig.
Ja, und man muss dieses Problem auch mal ansprechen und benennen. Das ist auch nicht irgendwie Bodyshaming in die andere Richtung, sondern die Models sind ja selbst damit nicht glücklich. Ich habe jetzt auch hier zur New Yorker Fashion Week mit Sicherheit mit 5 High Fashion Girls gesprochen. Keine davon war happy mit dem Status quo, wie es ist. Die quälen sich dort teilweise hin und sind dann so, ein Model meinte zu mir, ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wenn ich das letzte Mal eine Pizza gegessen habe oder irgendwas Deftigeres mit Kohlenhydraten und ich würde so gerne, aber ich darf nicht. Und das ist ja einfach nicht gesund. Du arbeitest ja die ganze Zeit gegen deinen Körper. Ich will hier nicht Promotion für Pizza und ungesunden Lifestyle machen. Alles gut, ist nicht das Gesündeste, aber die immer alles zu verbieten, um das halten zu können. Und ich frage mich auch immer, wie lange hält man das durch?
Ja, ich finde es auch wirklich immer wieder erschreckend und ich wirklich, also ich bin auch teilweise selber überlegen, okay, wie könnte ich jetzt auf gesunde Art und Weise so abnehmen, dass ich vielleicht doch noch 2, 3 Zentimeter an der Hüfte verliere, einfach weil ich diesen Druck doch auch bei mir spüre, weil ich mir so denke, ey, ich würde so perfekt reinpassen, aber meine Maße passen halt nicht perfekt rein. Und das ist schon noch echt teilweise so ein Struggle, wo man sich selber einfach ein bisschen beruhigen muss innerlich und sagen muss, ey, nee, wir machen das jetzt anders. Wir sind nämlich diejenigen, die jetzt versuchen, hier doch reinzukommen, obwohl die Maße nicht passen. Natürlich, man kann jetzt immer sagen, voll das Heldending und so weiter. Ja, keine Ahnung, vielleicht denken das irgendwelche Leute, juckt mich aber auch nicht wirklich, weil das ist ja mein Weg, den ich gehen will. Und ich habe die Entscheidung getroffen. Und da kann mir jemand von außen sagen, was er will. Ich mache das jetzt halt so. Und ich habe da Bock drauf. Und ich meine, ich bin ja schon in Paris gelaufen.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass es unmöglich ist. Es ist halt schwieriger, ja. Aber es ist nicht unmöglich. Und wenn du an dich selber glaubst und wenn du eine Agentur auch in deinem Rücken hast, die auch an dich glaubt, die auch sagt, ey, komm, wir nehmen dich so, wie du bist. Und wir sagen jetzt allen Agenturen im Ausland, wenn ihr mein Model haben wollt, dann aber nur, wenn ihr sie so nehmt, wie sie ist. Und nicht, wenn ihr sagt, oh nee, sie muss jetzt aber hier nochmal 5 Kilo abnehmen und da 2 Zentimeter und da 3 Zentimeter. Nee, meine Mutteragentur, die sagt einfach, nee, ihr kriegt sie nur, wenn ihr die Klausel mit dem wöchentlichen Messen rausnehmt. Ihr nehmt mein Model so, wie es ist, und ansonsten kriegt ihr sie nicht. Punkt.
Und du hast halt auch eine Mega-Agentur, um da mal kurz drauf
Ja.
einzugehen. Wir haben da im Vorgespräch schon drüber gesprochen. 3 Monate, glaube ich, nach der Model-Ausbildung bist du dann zu In-Between Models gekommen. Und das könnte kein besserer Fit sein,
Nee.
weil du passt ja wirklich wunderbar in diese Nische, in diese Kategorie rein. Und In-Between Models ist selbst ein ehemaliges Model, wenn ich das so richtig
Ja,
verstanden habe,
genau.
die auch immer gehört hat, du musst doch hier abnehmen und da abnehmen. Und sie hat sich dann zur Aufgabe gemacht, das Ganze zu verändern und hat bewusst Models unter Vertrag genommen, die, ich sag mal, nicht dieser klassischen Norm in der
Ja,
Fashion-Welt entsprechen.
voll. Terry, unsere Agenturgründerin, sie ist wirklich eine Queen. Sie ist so toll, unfassbar lieber Mensch. Und ich könnte mich nicht glücklicher schätzen, bei ihr in der Agentur zu sein. Sie hat sie nämlich auch damals gegründet, weil sie eigentlich als Curvy Model gelten, also gegolten hätte. Und dann war sie bei Curvy's Next Top Model und hat dann dort gehört bekommen, dass sie nicht curvy genug ist. Und das war dann auch nochmal so ein Schlag für sie, okay, krass, also für die dünnen Sachen bin ich nicht dünn genug, für die Curvy-Welt bin ich nicht curvy genug, was zum Henker geht hier gerade bitte falsch? Und dann war sie halt wirklich so, ey, komm, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich gründe jetzt einfach meine eigene Agentur und nehme genau die Models, die eben zwischen dieses Raster durchfallen. Und es ist wirklich so toll, weil sie sich wirklich unfassbar Mühe gibt, einfach alle Models so zu vermarkten und so zu buchen, dass einfach alle was zu tun haben und sich niemand schlecht fühlt. Es ist wirklich großartig. Und eben, wenn sie halt Models ins Ausland schickt, zum Beispiel nach Asien, da sind die ja ganz, ganz krass unterwegs. Also da sind Paris und Mailand noch mal ein bisschen entspannter. In Asien wollen die dich wöchentlich messen.
Das ist so
Und das steht da
krass.
in den Verträgen mit drin. Und die sagt auch nur so, nee, sorry, wenn ihr jetzt mein Model haben wollt, dann habt ihr diese Klausel rauszustreichen. Ich schicke die euch nicht so. Die wird nicht wöchentlich gemessen.
Also was ein bisschen entspannter ist, aber da sind wir dann auch wieder, da kommen kleinere Models ein bisschen besser an, ist China. China ist gerade super pro nicht in das eine Extrem curvy, aber auch nicht in das andere Extrem, weil sie natürlich auch viele Menschen dort haben, die dort leben, die einfach, ich sag mal, normal gebaut sind und auch viele Menschen, die kleiner sind. Also mittlerweile, ich könnte den China-Markt richtig rocken. Ich persönlich muss das jetzt nicht in meinem Leben gemacht haben, ist jetzt kein Ort, den ich anstrebe, aber es geht in eine andere Richtung. Nur dann hast du wiederum andere Märkte. Die sind noch super streng. Also Japan zum Beispiel ist noch super streng, Südkorea ist noch super streng und da
Ja.
passiert sowas. Und was man dort auch bedenken muss, sie suchen dort nach einem sehr spezifischen Look. Also je jünger, je kindlicher du aussiehst, desto besser. Weißt du, das ist alles so spezifisch in Asien. Das ist unglaublich, ja.
Ja, ich bin auch immer wieder schockiert, wenn ich das so sehe und das so mitbekomme, halt durch Mädels der Agentur. Bin ich echt immer so, boah, krass. Also, das ist wirklich insane, was da so von einem abverlangt wird. Und ja, das ist echt krass.
Ja, was ich immer ganz gut finde und weswegen ich auch sage, zum Beispiel der Paris-Markt, dass sie dort so streng sind, es macht nur bedingt Sinn, weil es gibt ja auch Nischen, die diese Agenturen bedienen, die gar nichts mit der Figur zu tun haben. Wie zum Beispiel, wenn du Beauty-Kunden hast, nobody cares. Aber aus Prinzip sagen sie dann trotzdem ihren Models, hey, ihr müsst eine bestimmte Größe und bestimmte Maße haben,
Ja.
einfach aus Prinzip. So, es hat nicht mal einen Sinn oder Nutzen, weil
Nee, check ich
kein
auch
Mensch
gar
sieht dann
nicht.
deine Maße. Und es gibt vor
Ja.
allem, der Paris-Markt hat so eine große Beauty-Branche, weil da halt die ganzen Marken produzieren von Lancôme, der L'Oréal-Konzern grundsätzlich und alle Marken, die
Ja.
darunter sitzen, Yves Saint Laurent Beauty und so weiter und so fort. Also es interessiert eigentlich keinen, was du jetzt für einen Umfang dann hast, aber die Agenturen sind da so spezifisch.
Ja, die holen sich dann halt Klamotten von den Designern und dann nehmen sie da halt aber nur diese klassische Größe und die wird ja nur einmal produziert und dann muss halt das Model reinpassen. Und
Ja.
obwohl man die Klamotte gefühlt so 2 Sekunden im Clip sieht oder so, muss das Model ja trotzdem reinpassen. Also ich kann es natürlich so aus Designersicht, sage ich jetzt mal, schon irgendwie in Anführungsstrichen nachvollziehen, dass es halt einfacher ist, die Klamotten alle in einer Größe zu produzieren. Den Punkt verstehe ich. Da denke ich mir auch so, safe würde ich als Designer auch machen, weil dann musst du nicht nach Größe, Körperform und Look entscheiden, sondern du musst dich halt nur nach dem Look entscheiden. Aber kann man die Körpermaße nicht einfach irgendwie so 5 bis 10 Zentimeter größer machen? Bei, sorry, 86 Zentimeter, bei 1,80? Ne. Also.
Es ist auch einfach bei den Designern Prinzipsache. Ich habe mich mit einem sehr erfolgreichen ehemaligen Model-Scout darüber unterhalten und er sagte, Designer leben in ihrer eigenen Welt. Die leben nicht in unserer Welt. Die leben nicht in der Realität. Und die wollen die Realität bewusst auch nicht abbilden. Sie wollen ihre Mode wie eine Kunst präsentieren. Und Kunst an einer normalen Person ist halt zu langweilig für sie. Und deswegen wollen sie eine Person haben, die in diese Norm nicht reinpasst. Erklärt ja auch, warum so gewisse Gesichtszüge in der High-Fashion-Welt gefragt sind. Nicht dieses Gesicht, was nur zu schön ist und zu, ich sag mal, langweilig ist, sondern wo was passiert. Dein Face zum Beispiel ist es super gefragt, weil dich sieht man nicht 50.000 Mal. Mein Typ sieht man jetzt auch nicht 50.000 Mal, aber ich würde eher in die Kategorie Standard schön reinfallen. Und es gibt halt viele, die meine Locken haben. Es gibt viele, die volle Lippen haben. Es gibt viele, weißt du, wie ich das meine? Es gibt viele, die meine
Ja,
Augenbrauen haben.
voll.
So, und das ist halt nicht das, was sie dort suchen. Sie suchen etwas im Gesicht, was es nicht nochmal so gibt, was man nicht alltäglich auf der
Ja.
Straße sieht. Und entsprechend, ja, sie suchen nach Aliens, wie ich gesagt habe. Sie suchen nach Aliens, an denen sie ihre Mode präsentieren können.
Voll, total. Und ich meine, ich verstehe das ja auch irgendwie, dass sie diesen künstlerischen Anspruch daran haben. Und ich kann es auch wirklich voll nachvollziehen. Aber es ist halt wirklich einfach nicht so gesund. Und ich meine, es gibt so viele Menschen, die so ein außergewöhnliches Gesicht haben und die auch nicht, sage ich jetzt, in diese Normschönheit fallen, aber halt trotzdem unfassbar talentiert sind. Und dann passen halt die Maße aber nicht.
Ja.
So. Und das ist echt so, dass einfach diese, sorry, Cut-Maße, dass sie da so ein Problem darstellen. Ja, schlussendlich, mein Gott, wir können jetzt die Fashion-Branche dahingehend auch nicht zu zweit ändern und hier die komplette Welt verändern.
Nee.
Aber manchmal habe ich trotzdem ein bisschen den Wunsch dahin, bin ich ganz ehrlich.
Wir, also wir können als Einzelperson eh nichts reißen und selbst die Agenturen können nichts reißen. Die einzigen Leute, die was reißen können, sind die Designer, die sagen müssen, okay, weißt du was? Statt einer Size Zero zu produzieren, produziere ich zumindest 34 oder 36. So
Ja.
36 wäre ja schon vollkommen fein. Es wird das ganze Game verändern. Aber
Safe.
sie wollen es halt nicht. Und sie machen es nicht. Und solange finde ich es auch immer ein bisschen schwierig. Also ja, ich würde mir auch wünschen, dass die Agenturen so wie so eine Art wilden Mob, ne, kreieren und sagen, wir schicken unsere Models nicht raus, unsere Models dürfen sich nicht runterhungern. Aber damit verlieren sie ja all ihre Kunden. Man muss ja auch
Auf
das
jeden
Geschäftsmodell
Fall,
einer
ja.
Agentur verstehen. Eine Agentur gibt einfach nur das weiter, was sie von den Kunden gespiegelt bekommen. Und ansonsten gehen sie halt pleite. Also es ist ja immer noch ein Unternehmen, was Geldeinnahmen generieren muss. Ich verstehe die Agentur nicht, halt trotzdem nicht davon, einem Model zu sagen, du musst jetzt abnehmen und du bist fett und was weiß ich, wie respektlos sie teilweise mit dem Model sprechen. Aber Agenturen müssen halt Geld verdienen. Und entsprechend
Voll.
leiten sie das weiter. Und solange sich die Designer nicht ändern, und ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist, ich sehe es auch nicht, dass das zeitnah passiert, wird das für immer so sein. Und leider, leider, selbst in den 90s, Anfang 2000ern, da war 90 das, also 90 an der Hüfte, das Maß. Und viele hatten auch ein bisschen mehr. Ne? Also ich bin mir sicher, eine Naomi Campbell war am Anfang
Ja.
bestimmt bei einer 90, aber dann war sie mit Sicherheit über einer 90.
Ja,
Sie hatte
ja.
immer schöne, ich sag mal, ein Popöchen, ne, und eine schmale Taille und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass sie einen Hüftumfang von 90 Zentimetern hatte.
Nee, ich glaube auch ganz, ganz viele andere große Models, die hatten jetzt auch nicht die perfekten Maße. Also ich glaube, Lena Gerke, die hatte jetzt auch nicht immer die 90er Hüfte, aber sie hat es halt schnell genug dorthin geschafft, wo es dann halt doch auch irgendwie egal war.
Ja.
Wo dann halt die Designer gesagt haben, okay, mir ist es wichtiger, dass ich dich auf dem Laufsteg habe, als dass du eine 90er Hüfte hast.
Ja.
Und wenn du halt dahin kommst, dann jucken die Maße eigentlich auch nicht mehr so großartig. Und dann macht halt der Designer das Teil, was für dich ist, ein bisschen größer.
Ja.
So,
Was hält
und
dich trotzdem in dieser Branche? Also vor allem in der High-Fashion-Branche. Wir reden jetzt mal nur über die, oder nicht mal High-Fashion nur, sondern in dieser Fashion-Branche. Was hält dich trotzdem da, dass du sagst,
ja.
ich bleibe hier drin?
Also ich finde einfach allgemein, der Job als Model grundlegend ist einfach was, was mir unfassbar Spaß macht.
Mhm.
Weil ich wurde früher immer so runtergemacht und fertig gemacht, öh, du bist viel zu viel, du bist viel zu laut, du bist viel zu auffällig und hast du nicht gesehen und tralala, zu groß, zu dünn, zu hast du nicht gesehen. Und das ist halt einfach in der Fashion-Branche dann komplett egal. So, da wird es gefeiert, wenn du extrovertiert bist, da wird es gefeiert, wenn du laut bist, wenn du deine eigenen Ideen mit einbringst, wenn du Energie mit ans Set bringst oder mit zur Show bringst. Das wird einfach voll gefeiert. Die Leute haben da voll Bock drauf und sehen, okay, die ist am Start, die hat Bock auf diesen Job. Und das ist halt auch so ein bisschen das, was mich einfach da auf jeden Fall auch drin hält. Einfach dieses dahingehend, diese Bestätigung zu bekommen, dass ich nicht zu viel bin, sondern dass ich halt mit meiner Persönlichkeit genug bin und dass das gefeiert wird. Das ist einfach so eine komplett andere Welt. Ich habe noch nie von jemandem in der, also noch nie von jemandem bei irgendeinem Job, ob es jetzt ein Editorial-Shooting ist, irgendwie ein anderer Job oder keine Ahnung was, bei einer Show, ich habe noch nie gehört, dass ich zu viel bin. Ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Und ich glaube, das wird auch nie über den Weg laufen, weil die Leute, die feiern das.
Ja.
Und das ist auch einfach so ein Ding, wo ich mir sage, okay, warum soll ich hier weggehen, wenn ich doch hier so gut reinpasse irgendwie?
Ja, ich verstehe das so gut. Das ist so ein Paradox, was viele Leute haben. Es gibt natürlich Sachen, die einen stören, aber gibt es ja in jedem Beruf. Ich glaube, es gibt keinen
Ja,
Beruf, der so
voll.
perfekt ist. Aber wenn du diese Passion und Leidenschaft hast, und die höre ich halt auch bei dir raus, dann schaut man über diese Sachen hinweg, weil das, was einen am Ende erfüllt, ist immer noch mehr als das, was einen halt eben stört.
Voll. Das ist
Voll.
echt so. Also, ja, ich bin einfach super, super dankbar, dass ich diesen Weg gefunden habe. Für mich, ich wollte schon viel früher damit anfangen, aber habe mich irgendwie nie getraut. Und dann gab es diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, komm, ich muss es jetzt machen. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es für immer bereuen. Und es
Ja.
hat sich absolut gelohnt.
Ah, sehr schön. Was ist bei dir noch so passiert? Also, gehen wir mal zurück ins Jahr 2024. Du warst fertig mit allem drum und dran, hast du dich beworben oder wurdest du gescoutet von InBetween?
Ich habe meinen Instagram-Algorithmus dann so darauf trainiert, dass ich von allen Agenturen im Umfeld oder halt von allen Agenturen, die ich so gefunden habe, immer die Casting-Calls sozusagen als Werbung vorgeschlagen bekommen habe, weil ich allen Agenturen gefolgt bin und dann habe ich das immer überall gesehen Und dann habe ich auch das von InBetween gesehen und die sind ja in den Niederlanden. So, und die hatten eigentlich zu der Zeit noch gar nicht so ein richtig internationales Board aufgebaut. Aber ich habe mich dort beworben, ich habe das wieder vergessen, so wie bei den E-Castings, viel zu viele Bewerbungen rausgeschickt. Und dann waren die so, ja, komm doch rum, an dem und dem Tag ist das Casting. Und dann war ich so, ja, okay, gehe ich zu dem Casting. Es war an einem Wochenende im August, ich glaube 28. August oder so war das. Bin ich früh morgens mit meinem Koffer hingeflogen, habe das Casting gemacht und bin abends wieder zurückgeflogen. Weil ich mir halt so dachte, ey, komm, das lohnt sich perfekt, du bist an der Mitte des Tages dran, du hast genug Zeit vorne, genug Zeit hinten, mega. Und dann, 2 Wochen später, auf der Arbeit, habe ich dann so eine Nachricht gesehen, dass ich eben eine Nummer aus den Niederlanden angerufen hat. Und ich war so, Niederlande, okay. Und habe dann halt, bin kurz rausgegangen und habe das, hab halt nochmal zurückgerufen. Und dann, ja, haben die halt gesagt, ey, Melanie, wir wollen dich gerne haben. Und ja. Jetzt habe ich halt eine Mutteragentur im Ausland, was ja eigentlich auch nicht so das Typische ist. Eigentlich hast du ja eine Mutteragentur in dem Land, wo du lebst. Aber bei mir hat sich das jetzt halt so ergeben.
Habe ich auch
Und
nicht. Meine ist ja auch in Österreich und ich bin
ja.
eigentlich based in Deutschland, aber eh nie da. Also.
Toll. Also von daher war ich dann auch so, komm, ist auch egal. Ja, und dann ist dadurch, sind dann auch Agenturen in Deutschland dazugekommen. Und dann ist über die deutschen Agenturen tatsächlich relativ viele E-Castings immer wieder reingekommen. Und das ist auch irgendwie ziemlich cool gewesen. Also mein allererstes E-Casting, das war für Coca-Cola. Da war ich auch nur so, oh mein Gott, das ist ja richtig krass.
Voll
Wer bin
gut.
ich bitte? Und da war ich auch nur so, ich habe die Gage gesehen und ich war so, oh mein Gott, wenn ich den Job kriege, wow, das wäre insane. Wirklich absolut insane.
Coca-Cola-Zeit, sehr gut. Ja.
Und dann, natürlich, ich habe den Job jetzt nicht bekommen. Aber trotzdem sind dann immer wieder mehr E-Castings reingekommen. Und dann kam noch eine Agentur hier dazu, noch eine Agentur da dazu. Also mittlerweile habe ich 6 Agenturen, was schon richtig krass ist. Also hätte mir jemand vor 2 Jahren gesagt, übrigens, in 2 Jahren hast du dann einfach mal 6 Agenturen und bist international vertreten, hätte ich dir noch einen Vogel gezeigt und war so, ja, genau, klar. Funktioniert ja auch einfach so leicht, ne? Und dann, ja, habe ich über meine niederländische Agentur tatsächlich 3, 4 Jobs gebucht, wo ich auch für so den Friseur Award in die Niederlande, gibt's immer, es gibt auch, glaube ich, in Deutschland so gibt es Friseur Awards, und dann eben auch dieses Avantgarde, wo die dann so krasse Perücken auf deine Köpfe setzen und so. Das war richtig cool. Und genau, dann immer wieder noch ein Portfolio-Shooting dazu gepackt, dass ich halt eben mein Portfolio weiter aufbaue. Weil ich halt leider jetzt nicht so viel Geld hatte, dass ich mir von Anfang an irgendwie 5, 6 Portfolio-Shootings holen konnte, sondern ich musste das so alles Stück für Stück machen und hatte da auch so die Panik, ach Mann, alle Mädels in meinem Umfeld, die können viel mehr Portfolio-Shootings machen, die können sich noch irgendwie ein anderes Coaching leisten und sind da voll am Start und ich krebsle hier irgendwie rum und kriege gar nichts hin. Ja, ich bin jetzt diejenige, die irgendwie so bisher nicht am weitesten gekommen ist, aber ich habe halt super viele Agenturen. Ich
Ja.
habe schon echt einige coole Jobs gemacht. Ich bin 3-mal in Paris gelaufen einfach. Das
Das
ist
ist so
unfassbar.
cool. Ja.
Ich kriege das immer noch nicht ganz mitgeschnitten. Irgendwie, das ist für, ich bin immer noch so ein bisschen im Disbelief, dass das alles passiert ist. Und das ist echt, also es ist echt cool einfach. Ich wurde jetzt auch von einem Kunden hier aus Berlin, von Impari Moda, der Brand wurde ich letztes Jahr im Sommer gebucht und ich habe mich so gut mit der Designerin verstanden, dass sie mich dann einfach noch für ein Lookbook und Editorial-Shooting gebucht hat und
Hammer.
jetzt im Januar wieder für die Fashion Week gebucht. Und das ist so cool. Also das ist sie so, sie ist so mein erster Kunde, der mich wieder gebucht hat und es ist so toll, weil ich da einfach weiß, wo ich hinkomme, wer der Kunde ist, dass ich mich gut mit denen verstehe. Ich kenne das ganze Team und es ist so unfassbar, dieses Gefühl, dann dahingehend einfach diese Bestätigung zu bekommen, ey, du machst deinen Job gut, wir feiern dich und wir wollen dich wieder haben.
Ja.
Das ist so krass, das ist einfach Next Level, dieses Gefühl ist wow, das ist echt richtig, richtig toll.
Ja, das
Und das,
glaube ich.
ja, das bringt dann auch noch dazu, einfach wirklich zu sagen, ey, komm, es gibt diese eine Person, die dich feiert. Warum sollte sie die Einzige sein? So,
Ja.
und dann halt weitermachen. Und ich meine, ich bin auch tatsächlich jetzt eben, wo die Haute Couture Fashion Week war, im Januar, war ich in Paris, musste dann aber nach Berlin, um ein Fitting und Castings in Berlin zu machen. bin dann am selben Tag, weil mein Agent aus Paris mich angerufen hat, wieder zurückgeflogen nach Paris, bin dann an dem Tag danach in Paris gelaufen und dann den Tag danach wieder in Berlin gelaufen. Also ich habe mich auch gefühlt wie keine Ahnung wer und dachte mir so, hä, wer bin ich denn jetzt auf einmal, dass ich hier von einem Land ins andere fliege und gefühlt das Flugzeug wie so eine S-Bahn in Berlin nutze. Also das war wirklich, ich habe mich gefühlt wie im Fiebertraum.
Aber das ist ja auch der Lifestyle, den alle als Model eigentlich anstreben
Ja.
und haben wollen, weil das ist halt so dieses Jet-Set-Life. Du bist hier, dann wirst du eingeflogen für einen Job da, dann musst du wieder zurück dahin und dann, ich liebe es auch. Ich finde es
Ja.
auch so toll und das ist so ein schönes Gefühl. Und solche Erfolge lassen einen natürlich auch so positiv aufblicken, weil vor allem in der High-Fashion-Industrie, es kann halt auch frustrierend sein und es kann auch sein, dass man sich so denkt, wobei nicht mal in der High-Fashion-Industrie, ich habe das auch gehabt. Also für mich war auch gewisse Zeit in meiner Karriere, ich war so frustriert und ich dachte mir so, was geht ab? Nichts klappt. Nichts ist so, wie ich mir das wünschen würde. Aber ich denke mir jetzt rückblickend, all das musste halt passieren, damit ich die Person werde, die ich heute bin und damit ich
Ja.
auch gewisse Jobs überhaupt bekommen kann, weil die Branche, vor allem in New York oder London, ist so tough. Du musst so negative Erfahrungen gemacht haben, finde ich, um dort bestehen zu können und durchhalten zu können, weil da fassen dich die Kunden nicht mit Samthandschuhen an, sondern das ist schon alles sehr rough und du hast viele andere Models, die den Job auch haben möchten. Entsprechend musst du dich durchsetzen können. Und jede Erfahrung, auch die negativen, die ich gesammelt habe, haben mich dann ja zu dem Punkt gebracht. Und das hilft sehr, das dann zu appreciaten, rückwirkend,
Ja, voll,
was man auch
rückwirkend, mega gut. Rückwirkend denke ich mir auch immer so, ja, das musste alles so passieren, aber in dem Moment denke ich mir auch nur
ja.
so, ey, komm, ich habe keinen Bock mehr. Es nervt mich, ich will jetzt endlich mal Erfolge haben. Kann es jetzt hier nicht mal alles bitte ein bisschen schneller gehen?
Ja,
So,
voll.
in dem Moment selber steckt man dann da so drin, dass man teilweise einfach auch sich so denkt, ey, nee, Mann, das nervt mich. Und
Ja.
natürlich, es hat irgendwo alles seinen Sinn und das wird man später auch verstehen, aber manchmal checkt man es halt auch in dem Moment nicht und es ist auch okay, frustriert zu sein. Das Wichtigste ist halt einfach nur, dass man diesen Frust nicht überhand nehmen lässt und dann sagt, okay, jetzt gebe ich halt auf, weil es funktioniert eh nicht. Nee, das ist das Falsche. Weil vor allem in der Kreativbranche, und das ist ja Model nun mal auch, musst du dranbleiben. Man
Ja.
muss wirklich dranbleiben und sagen, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Und man muss sich da einfach selber einen Arsch beißen und sagen, komm, wir ziehen das hier jetzt durch. Weil wenn wir es nicht machen, dann kommen wir halt auch nicht weiter.
Ja.
Und ich sage das jetzt hier so salopp daher und bin trotzdem diejenige, die teilweise hier zu Hause rumsitzt und voll genervt ist. Wenn ich meinen Freund frage, der verdreht da teilweise nur noch die Augen und ist auch schon nur so, ja, aber die Branche ist halt so und du weißt es ja auch. Und ich bin so, ich weiß, aber ich bin trotzdem so genervt davon und ich will doch, dass es klappt. Und ich meine, ich hatte jetzt im Januar meine erste Magazinveröffentlichung.
Hammer.
Das war voll das Riesending. Und jetzt habe ich hier einfach zu Hause mein erstes Magazin rumzuliegen,
So
wo
toll.
ich drin bin. Und ich habe jetzt im März noch eine Magazinveröffentlichung in einem Magazin in der Schweiz, was man bei
Mega.
Kiosks kaufen kann.
Hammer.
Und habe einfach erfahren, dass eine Freundin von mir mit einem anderen Projekt auch in dem Magazin drin ist. Das heißt, wir sind beide in dem Magazin drin. Und sie wahrscheinlich sogar noch auf dem Cover. Und ich komme gar nicht klar, was hier gerade eigentlich alles passiert. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich halt nur zu Hause sitze und mich gesund ernähre und Sport mache, passiert halt nichts, weil ich halt gerade keinen Job habe, ne? Aber nur weil du keinen Job hast, heißt ja nicht, dass nichts passiert, sondern es passieren halt auch einfach Sachen nebenbei und hintenrum. Und dann kommt halt doch vielleicht mal wieder eine Anfrage rein. Und Geduld ist wirklich das A und O. Und
Ja.
es war schon immer meine Lebensaufgabe, und ich glaube, es wird doch immer meine Lebensaufgabe bleiben, zu lernen, geduldig zu sein. Und mit diesem Job habe ich mir definitiv das richtige Lernfeld ausgesucht, weil Geduld ist das, was man hier am meisten braucht.
Und man muss auch bedenken, als Model bist du halt nicht jeden Tag am Set und da, man ist auch genervt davon. Ich hatte durchaus Zeiten, da war ich jeden Tag am Set und ohne dass ich das jetzt sage, dass es undankbar klingt. Natürlich war ich dankbar, dass ich tolle Kunden habe, die mich buchen, aber jeden Tag am Set zu sein, ist so auslaugend. Vertraut mir, ihr wollt das nicht. Ihr denkt im ersten Moment, oh, was für ein Goal, da bist du fünfmal die Woche am Set, ihr wollt es nicht. Und dann war
Ja.
mein Goal. Und dann habe ich auch für mich eine Schlusslinie gezogen und habe gesagt, okay, nein, das funktioniert für mich so nicht. Ich möchte davon halt leben können, aber ich möchte dafür nicht jeden Tag am Set sein müssen, weil es einfach zu viel ist. Und das ist ein Privileg, aber auch gleichzeitig natürlich dieses geduldig sein und warten und du kriegst erstmal keine Rückmeldung und manchmal hast du auch eine Durststrecke. Und dann kommt die ganze Zeit nichts und dann kommt doch wieder was richtig Krasses. Damit muss man halt lernen, umzugehen. Und es wird immer Teil des Jobs sein und es geht halt allen so. Und das ist so, klar, man darf auch frustriert sein. Aber wie du sagst, ich finde immer, die Modelbranche sortiert halt sowieso schon die Leute recht schnell aus, die dieses Durchhaltevermögen nicht haben. Die
Ja.
machen das kurz und mal so 2, 3 Monate, vielleicht mal ein halbes Jahr, ein Jahr und dann hören sie auf und da schafft wieder Platz für die Leute, die halt durchhalten. Also ich kann auch immer nur den Tipp geben, halt durch. Ihr werdet nicht umsonst durchhalten. Es dauert halt manchmal, aber wenn ihr diesen Biss habt, werdet ihr euch immer durchsetzen. Und ganz ehrlich, Mel, ich war auch mit eins der ersten, wenn nicht überhaupt, in einer großen, krassen Agentur war ich das erste Petit-Model. So, und ich habe dann auch halt, klar war es ein harter Weg, irgendwie sich dahin zu kämpfen, aber ich habe es ja auch geschafft, dann dort ich sag mal,
Ja.
den Stein zu setzen. Warum sollte es bei anderen nicht auch klappen?
Ja, voll. Nee, total. Also man muss einfach an sich selber glauben. Und es ist natürlich einfach, an sich selber zu glauben, wenn man halt ein Umfeld hat, was einen supportet. Also Freunde, Familie, Partner und alles Mögliche. Ich habe das riesengroße Glück, dass wirklich keiner in meinem Umfeld sagt, bist du bescheuert, warum machst du das? Sondern alle so, ja, nee, sehe ich halt. So, und feiere ich und finde ich cool, dass du das machst. Ich habe so viele Freunde, die auch echt sagen, ey, ich finde es so toll, dass du das machst und ich bewundere dich dafür, dass du das so durchziehst und so. Und wenn man dann halt auch davon anfängt zu erzählen, ich finde es auch cool, anderen Leuten so ein bisschen, das klingt immer so ein bisschen pioniermäßig, aber halt auch mal zu zeigen, was das auch für eine harte Branche ist und wie viel da wirklich drin steckt, ohne dass man da wirklich jetzt super viel auch zurückbekommt. Also klar, ich meine, ich habe keine Ahnung, 50, 60 E-Castings aufgenommen, habe keinen einzigen Job dadurch gebucht und das ist auch eine Sache. Also du musst halt wirklich einfach hart dran arbeiten.
So ist es. Und man darf dann nicht bei dem 55. sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, weil die 50 davor haben auch nicht geklappt, sondern dann muss man sich denken, jetzt erst recht und jetzt
Ja.
macht weiter. Und dann wird es auch irgendwann klappen. Aber
Voll.
so cool. Danke für deine ganzen ehrlichen Insights und für deine ganzen Eindrücke, die du hier geteilt hast. Wir sind nochmal tiefer in die Fashion-Branche reingegangen. Alle, die jetzt hier zuhören und sagen, ui, die Fashion-Branche ist ja doch tougher, als ich gedacht habe. Hier jetzt nicht mal aus erster Hand von mir, sondern auch aus erster Hand von unserer liebsten Mel. Es ist halt einfach so, trotzdem gibt es Wege durchzuhalten. Trotzdem lohnt es sich durchzuhalten. Hast du noch zum Schluss so einen Master-Tipp für angehende Models, die vielleicht auch speziell in die Fashion-Branche wollen? Eine Motivation, ein Satz, den du vielleicht selbst mal hören musst, wenn du ein kleines Loch hast.
Ja, boah, ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig, da so den Master-Tipp zu geben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man seinen eigenen Wert selber, dass man sich selber den eigenen Wert gibt. Also, dass man jetzt nicht sagt, mein Job und so wie viele Jobs ich bekomme und wie viele Zusagen ich bekomme, macht jetzt meinen Wert aus. Auf gar keinen Fall. Lass niemals dir von außen den Wert aufdrücken auf Basis von. Das ist definitiv nicht der richtige Weg, sondern du musst selber wissen, wer du bist. Du musst selber wissen, was du kannst und musst da dann auch einfach wissen, ey, ich bin es wert. Und wenn der Kunde mich nicht will, dann ist es okay, auch wenn es mich nervt, auch wenn ich diesen Job gerne gehabt hätte. Aber es gibt immer Kunden, die dich feiern, die dich haben wollen. Und manchmal dauert es eine Weile, die zu finden. Klar, bei manchen Leuten klappt es jetzt innerhalb von 2 Monaten, bei anderen klappt es halt dann erst so richtig innerhalb von 2 Jahren. Aber sorry, Erzieherausbildung musste ich auch 3 Jahre lang machen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, warum soll ich jetzt im Model-Dasein auf einmal innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von 2 Monaten voll die Krasse sein? Nee.
Toller, ganz, ganz toller Tipp. Ich glaube, kam so auch noch nie im Podcast. Ihr definiert euren Wert selbst. Und keiner da draußen, kein Kunde, keine Agentur, kein
Nee.
niemand kann das für euch machen. Und wenn ihr euren Wert kennt, lauft ihr auch mit einer anderen Einstellung durchs Leben. Hammer. Wo kann man dich verfolgen, wenn man jetzt sagt, so, und was bei dir demnächst abgeht, will ich mal sehen?
Ja, nein, auf Instagram kann man mich auf jeden Fall finden. Und warte, ich muss mal überlegen, wie man meinen Namen buchstabiert. Genau, Melsitt, also Melsitt. Da sieht man immer wieder, wo ich unterwegs bin. Teilweise passiert ein bisschen mehr, wenn ein bisschen mehr bei mir passiert oder halt auch ein bisschen weniger, wenn ich gerade nur zu Hause bin. Aber da sieht man auf jeden Fall, wo ich so überall unterwegs bin, ja.
Sehr schön. Dann lasst viele Likes da, lasst ein Follow-up da, meine Liebsten. Und ja, danke für deine Zeit. Danke, dass du hier am Start warst. Und ich sag mal, ich drücke die Daumen für alle weiteren Fashion Weeks, für alle weiteren Jobs.
Dankeschön.
Und vielleicht sprechen
Dankeschön.
wir uns ja in einem Jahr, in anderthalb, und die Branche ist eine ganz andere. Ich würde es mir wünschen.
Ey, ich wünsche es mir so sehr, wirklich. Ich wünsche es mir für mich, für dich und für alle anderen Mädels auch.
Absolut. Schön, dass du da warst.
Danke dir.